HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Und dazu begrüßt Sie Klaus Hofmeister. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde die Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen: Aufklären und im Gespräch bleiben, was man im Alltag konkret gegen antisemitische Sprüche tun kann. Eine Riesenaufgabe. Erfahrungen der jüdischen Gemeinden bei der Integration von Einwanderern. Und es bleibt viel zu tun. 70 Jahre Koordinierungsrat der Gesellschaften für jüdisch-christliche Zusammenarbeit. Im zweiten Teil der Sendung nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit dem 9. November und der rechten Renaissance. Es sind beunruhigende Zahlen, die der jüdische Weltkongress vor gut 2,5 Monaten in Deutschland erhoben hat, also vor dem Anschlag auf die Synagoge in Halle Anfang Oktober. Demnach hegt jeder vierte Deutsche antisemitische Gedanken. Dieser Antisemitismus ist der Studie zufolge auch unter Gutverdienern in gesellschaftlichen Führungspositionen und in gebildeten Schichten verbreitet. Umso mehr stellt sich die Frage, was kann man konkret dagegen tun? Wie kann man antisemitischen Stereotypen begegnen?
Beispiele für Antisemitismus gibt es viele. Juden sind reich, reden zu viel über Holocaust oder sind für die meisten Kriege auf der Welt verantwortlich. Immerhin, jeder vierte Deutsche denkt das oder spricht es sogar aus. Ein Ergebnis der aktuellen Studie des Jüdischen Weltkongresses. Für Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt, jedoch nichts Neues.
2008 hat der Bundestag den Antisemitismusbericht herausgegeben, wo steht schon damals, dass 20% der hier lebenden Menschen latent antisemitisch sind. Stereotypen sind nach wie vor sehr verbreitet in der Gesamtbevölkerung.
Doch nur weil alltäglicher Antisemitismus nichts Neues ist, heißt das nicht, dass man nichts entgegensetzen muss. Aufklären und im Gespräch bleiben, ein Mittel für Saba Nurchema. Sie ist für den Bereich Pädagogik in der Bildungsstätte zuständig. Versucht immer wieder, antisemitisches Gedankengut zu ergründen und aufzuklären, vor allem bei Jugendlichen.
Die so Sachen sagen wie, auch ich hole mir meinen Kaffee auf keinen Fall bei Starbucks, weil das gehört einem Juden, oder Facebook, Starbucks und diese ganzen anderen Dinge gehören Juden, die stecken hinter allem. Und da fragen wir oft nach, welchen Einfluss hat das sozusagen auf dein Leben ganz konkret? Und dann auch, du hast ein Vorurteil gegenüber Juden, woher kommt das eigentlich? Wo viel Unwissen auch mit dabei ist.
Aber nicht nur bei Jugendlichen spielt der Bildungsstand eine große Rolle bei der Meinungsbildung. Auch Erwachsene scheinen nicht ausreichend informiert und bedienen sich gängiger Klischees. Laut Studie meinen 41% der Befragten, dass Juden zu viel über Holocaust reden. Das hört Saba Nurchema häufig.
Diese Ausdrucksform ist ein klassisches Beispiel für diesen Schuld Abwehr-Antisemitismus. Man hat keine Lust mehr, über den Holocaust zu reden. Inzwischen sind ja wir, die Deutschen, die Opfer, weil wir immer wieder daran erinnert werden, was in Anführungsstrichen wir, unsere Vorfahren denn gemacht haben.
Für die Pädagogin genau die Stelle, an der ein Gespräch oder die Auseinandersetzung beginnen sollte, mit konkreten Fragen.
Warum denkst du denn, dass das so ist? Wo kriegst du denn diese ganzen Gespräche über den Holocaust, über die Shoah mit? Und was stört dich ganz konkret dabei? Und warum ist dein Gerechtigkeitsempfinden gestört?
Antisemitismus im öffentlichen Leben, zum Beispiel in der Schule. Dafür sind Schemas Ansicht nach die Pädagogen in der Verantwortung, damit umzugehen und aufzuklären. Und wie sollte die Reaktion in der Familie oder unter Freunden ausfallen?
Was wir mitgeben, ist nicht direkt die Person zu beschuldigen als Antisemiten, weil das oft den Dialog dann in dem Moment verhindert und dass sich Menschen schnell zurückziehen, weil sie eben nicht als Antisemiten gelten möchten.
Über Juden hetzen oder sich auch nur im Kleinsten antisemitisch äußern, ist nichts Neues in der Geschichte der Menschheit. Erstaunlich ist nur, dass es gerade hier in Deutschland wieder unverhohlener stattfindet und es viele mitbekommen. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank.
Wenn wir erkennen, dass verstärkter antimuslimischer Rassismus oder verstärkter Rechtsextremismus zutage kommt, spürt man das auch in der jüdischen Gemeinschaft, auch in Hessen, auch in Frankfurt. Immerhin würde ich behaupten, dass gerade eine Stadt wie Frankfurt, wo eine große und etablierte jüdische Gemeinde gibt, gerade hier die Situation ist deutlich besser als in Teilen von Deutschland, wo Juden nicht so präsent sind.
Aufklären und im Gespräch bleiben. Saskia Klingelschmidt hat erfragt, was man tun kann gegen antisemitische Sprüche im Alltag. Die Integration von Flüchtlingen ist bekanntlich eine große gesellschaftliche Aufgabe, der sich Deutschland zurzeit in großem Maß zu stellen hat. Jüdische Gemeinden in Deutschland haben in Sachen Integration einen großen Erfahrungsschatz aufgebaut. Von der Mehrheitsgesellschaft fast unbemerkt integrieren die jüdischen Gemeinden bereits seit 30 Jahren sehr erfolgreich eine große Zahl von Einwanderern, insbesondere aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Eine Fachtagung in Berlin hat versucht, diese Integrationsexpertise darzustellen und ein paar Best-Practice-Beispiele weiterzuempfehlen. Elena Griepentrog war dabei.
Rund 95% der Juden in Deutschland kam erst nach dem Krieg ins Land, vor allem aus Osteuropa. Nur ein sehr kleiner Teil stammt aus alteingesessenen deutsch-jüdischen Familien. Allein zwischen 1993 und 2006 mussten 226.000 Juden aus der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten integriert werden. Die jüdischen Gemeinden spielten dabei eine große Rolle, sagt Günter Jeck, Leiter des Berliner Büros der Zentralwohlfahrtsstelle.
Die jüdische Gemeinschaft hat in ihren sozialen Angeboten für Migranten eine Brückenfunktion wahrgenommen. Über die Integration in die Gemeinden, in die Community, wurden Hilfsangebote und Raum für Engagement geschaffen, die den Zugewanderten die Möglichkeit boten, sich als aktives Mitglied einer Gemeinschaft zu verstehen und etwas zurückgeben zu können.
Allerdings klappte die Integration nicht überall gleich gut. Vor allem in den gleich nach dem Krieg wiedergegründeten großen jüdischen Gemeinden gab es durchaus Spannungen zwischen den ersten Einwanderern und den Neuankömmlingen. Einfacher war es in den jungen Gemeinden im Osten Deutschlands, die erst nach 1990 gegründet wurden. Unter dem Strich heißt das, so Günter Jeck,
der Weg über die Gemeinden in die Aufnahmegesellschaft war und ist ein Langzeiterfolg. Die nachfolgende Generation ist erfolgreich integriert.
Fast jede jüdische Gemeinde hat heute eine Migrationsberatung. Hier lassen sich auch Nichtjuden beraten, allerdings fast ausschließlich russischsprachige. Doch inzwischen betreut die Zentralwohlfahrtsstelle auch andere Flüchtlinge durch eine enge Kooperation mit Israel Germany, einer Tochterorganisation einer israelischen Flüchtlingshilfe. Die Irakerin Sanaria Mohammed ist 2017 als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Ein Sozialarbeiter machte mich auf die Organisation aufmerksam. Ich könne dort einfach teilnehmen. Ich wusste überhaupt nicht, was das für eine Organisation ist, eine staatliche oder was auch immer, aber ich bin hingegangen. Und jetzt betreue ich dort schon selbst Flüchtlinge und ich liebe es einfach. Den Betroffenen zum Akteur machen, das ist Programm bei Israel. Dazu bietet Israel Hilfen zur Stressreduzierung und Stabilisierung, zum Beispiel durch Kunsttherapie und psychologische Unterstützung. Juden, Araber, Deutsche, Jesiden, Kurden, Iraner, Afghanen oder Syrer engagieren sich bei Israel. In bewusst gemischten Teams gehen sie in Flüchtlingsheime, offen für alle. Gael Rachman, Leiter von Israel Germany.
Actually, we have a unique opportunity here.
Wir haben hier eine einmalige Gelegenheit. Wenn das Leben komplett durcheinander geworfen wird, kann das bei Menschen einerseits zu einer Radikalisierung führen. Wenn wir aber da sind und ein anderes Angebot machen, Toleranz, einfach unsere Ideen, die wir selbst leben, passiert es eben auch, dass die Menschen dann unsere demokratischen Werte annehmen.
Erfahrungen der jüdischen Gemeinden in Deutschland mit der Aufgabe der Integration. Eine Fachtagung in Berlin handelte davon. Vor genau 70 Jahren wurde der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit gegründet. Der Rat mit diesem komplizierten Namen vertritt als bundesweite Vereinigung mehr als 80 lokale und regionale Gesellschaften. Seine Ziele sind die Weiterentwicklung des christlich-jüdischen Dialogs und die Förderung von Programmen gegen Antisemitismus. Zudem hat er sich zur Aufgabe gesetzt, die Erinnerungskultur in Deutschland lebendig zu erhalten sowie die Wahrnehmung des heutigen Judentums in Deutschland zu stärken. Der 70. Geburtstag des Koordinierungsrats wurde am vergangenen Wochenende in Frankfurt mit einem Festakt gefeiert.
Seit 70 Jahren setzt sich der Deutsche Koordinierungsrat gegen Antisemitismus und Rassismus ein. Deutschlandweit arbeiten mehr als 80 Gruppen und rund 20.000 Menschen an der christlich-jüdischen Verständigung. Dass nach der Shoah ein Dialog und ein Miteinander zustande kam, verdiene große Anerkennung, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble bei der Festveranstaltung zum 70. Bestehen des Koordinierungsrats.
Er ist exemplarisch dafür, dass man auch nach den schlimmsten Abgrund wieder miteinander zusammenkommen können. Dass wir wieder jüdisches Leben in Deutschland haben, ist ja ein solches Geschenk für unser Land. Das können wir gar nicht hoch genug einschätzen.
Deshalb sei es zutiefst beschämend, dass sich viele Juden in Deutschland nicht mehr sicher fühlen würden. Vor allem nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle, sagte Schäuble vor rund 300 Gästen. Der Staat müsse für das Wohlergehen der Gesellschaft sorgen. Offenkundiges Versagen müsse schnell und gründlich aufgearbeitet werden. Aber trotz aller Anstrengungen von Sicherheitsbehörden und Prävention ließen sich Übergriffe nicht gänzlich verhindern. Tatsächlich ist die Zahl der Angriffe und Anfeindungen für Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland seit Jahren hoch. In einer Studie vom Dezember 2018 zum Beispiel gab fast jeder zweite deutsche Jude an, im Jahr zuvor antisemitische Erfahrungen gemacht zu haben. 75% der Befragten verzichteten lieber auf das Tragen jüdischer Symbole. Und laut einer Umfrage der Agentur der EU für Grundrechte registrierten 85% der deutschen Juden zunehmenden Judenhass. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrats der Juden, mahnte bei der 70-Jahr-Feier des Deutschen Koordinierungsrats, der Anschlag in Halle sei eine tiefe Zäsur. Und immer wieder müsse man sich dem Rassismus aktiv entgegenstellen.
Jeder Einzelne von uns im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im beruflichen Umfeld, zu Judenwitze zum Beispiel, fremdenfeindliche Äußerungen, dann zu sagen, in einer solchen Runde mit Menschen, die man kennt, ey, weißt du, was du jetzt einmal eigentlich gesagt hast? Wenn man dann den Zivilcourage aufbringt, anderen Menschen den Spiegel vor die Nase zu halten, ich glaube, damit wäre eine ganze Menge zu erreichen.
Dabei sei auch der christlich-jüdische und insgesamt der interreligiöse Dialog heute wichtiger denn je. Ähnlich sieht das auch der scheidende Generalsekretär des Deutschen Koordinierungsrats, Rudolf Sirsch.
Wir haben etwa 110 jüdische Gemeinden. Wir haben die evangelischen und katholischen Gemeinden. Wir müssen an ganz unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Die Rechtsradikalen zeigen einfach immer stärker ihre eigene Fratze und dem gilt es entgegenzuhalten.
Der Deutsche Koordinierungsrat gründete sich 1949. Die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit organisieren Jahr für Jahr über 1000 Veranstaltungen, Vorträge, Seminare, Konzerte, Lesungen, Projekte und Studienreisen. Aber nach dem Anschlag in Halle und auch der zunehmenden Bereitschaft, antisemitische Einstellungen auch im Internet unverhohlen zu zeigen, stehen sie vor großen Herausforderungen.
70 Jahre Deutscher Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit. Das war am vergangenen Wochenende in Frankfurt ein Grund zum Feiern. Masida Luca war dabei.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Schuster kritisiert AfD. Nach dem Erstarken der AfD bei den Landtagswahlen in Thüringen hat sich der Zentralrat der Juden in Deutschland kritisch zu der rechtspopulistischen Partei geäußert. Jeder, der am vergangenen Sonntag AfD gewählt habe, trage eine Mitverantwortung dafür, dass das Fundament unserer Demokratie sukzessive untergraben werde, erklärte der Vorsitzende des Zentralrats Josef Schuster. Wer AfD wähle, wähle den Abschied von den Freiheiten unseres demokratischen Rechtsstaates. Weiter sagte der Zentralratsvorsitzende, es sei von jedem mündigen Bürger zu erwarten, dass er sich genau anschaue, welche Partei er wähle. Die Ausrede der Protestwahl ziehe nicht mehr, da die AfD mit billiger rassistischer Stimmungsmache und Abwertung der regierenden Parteien ihre Wähler fange. Die AfD hatte bei der Landtagswahl in Thüringen vergangenen Sonntag mehr als 23% der Stimmen erhalten. Auszeichnung. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am vergangenen Montag in München mit dem Theodor-Herzl-Preis des Jüdischen Weltkongresses ausgezeichnet worden. In seiner Laudatio sagte der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald Lauder, die Welt müsse immer mehr zusammenstehen gegen Antisemitismus, Rassismus, Islamophobie, Fremdenhass und Homophobie. Dagegen stehe Merkel wie ein Bollwerk und sei eine Hüterin der Zivilisation. In ihrer Antwort rief die Bundeskanzlerin die Gesellschaft zum Schulterschluss gegen jede Form des Antisemitismus auf. Dieser richte sich gegen alles, was unser Land trage und zusammenhalte. Es gelte, den Anfängen zu wehren. Mit dem Theodor-Herzl-Preis ehrt der Jüdische Weltkongress Personen, die sich für die Idee einer sicheren und toleranten Welt für das jüdische Volk einsetzen. Schutz von Synagogen. Nach dem rechtsextremistischen Anschlag in Halle haben sich die Ministerpräsidenten der Länder über Maßnahmen zum Schutz von Synagogen und anderen jüdischen Einrichtungen verständigt. Das teilte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haselhoff am Freitag zum Abschluss der Konferenz der Regierungschefs der Länder mit. Dabei begrüßten die Regierungschefs die seit dem Anschlag von den Sicherheitsbehörden getroffenen Maßnahmen, ohne diese im Detail zu nennen. Sie vereinbarten ferner, die Schutzmaßnahmen von Synagogen entsprechend der Gefährdungslage laufend anzupassen. Darüber hinaus sprachen sich die Ministerpräsidenten für Strafverschärfungen bei antisemitischen Tatmotiven aus. Hintergrund ist der Attentatsversuch des mutmaßlichen Attentäters Stefan B. gegen die Synagoge in Halle, bei dem am 9. Oktober zwei Menschen starben. Unterstützung für Auschwitz. Die deutschen Bundesländer wollen sich mit 30 Millionen Euro am Erhalt der Gedenkstätte des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau beteiligen. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Landtage sagten die Regierungschefs diese Summe bis Ende 2021 zu. Zuvor hatte sich der Bund zu einer Zahlung in derselben Höhe bereit erklärt. Am 27. Januar 2020 jährt sich der Tag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers zum 75. Mal. Des Weiteren dankten die Regierungschefs der Stiftung Auschwitz-Birkenau für ihre Bemühungen, die Gedenkstätte als Symbol für den Holocaust zu erhalten. Der Bericht der Stiftung über den Konservierungs- und Sanierungsbedarf bis 2043 zeige, dass ein erneutes finanzielles Engagement erforderlich sei. Jüdischer Garten. In den Berliner Gärten der Welt ist der Grundstein für einen jüdischen Garten gelegt worden. Es sei der weltweit erste jüdische Garten in einer Parkanlage und werde einen wichtigen Beitrag zum Dialog der Kulturen und Religionen leisten, erklärte Umweltsenatorin Regine Günther vergangene Woche in Berlin. Sie wünsche sich, dass der Garten zu einem Ort der Verständigung werde. Der jüdische Garten soll nur wenige Meter vom christlichen Garten auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmeter entstehen. Bei seiner Struktur stehe ein Netz aus Wegen, in das Pflanzenflächen und Felder unterschiedlicher Größe und Form eingebettet sind, im Vordergrund. Diese symbolisierten die Diaspora der jüdischen Kultur mit all ihren Verflechtungen, internationalen Bezügen und Entwicklungen, so die Umweltsenatorin. Zusammen mit den benachbarten christlichen und orientalischen Gärten solle der jüdische Garten die drei monotheistischen Weltreligionen repräsentieren.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun Daniel Neumann, den Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Sein Thema heute, der 9. November und die rechte Renaissance.
In wenigen Tagen jährt sich die Reichspogromnacht vom 9. November 1938. Die Nacht der brennenden Synagogen. 81 Jahre sind seither vergangen. Doch anstatt das, was war, endlich der Geschichte überantworten zu können, zwingt uns das aktuelle Geschehen zum Gegenteil. Denn die Wunde ist wieder aufgebrochen. Schon wieder. Das ist spätestens nach dem Attentat von Halle überdeutlich. Nach dem gescheiterten Versuch, unter den Besuchern der Synagoge am höchsten jüdischen Feiertag ein Massaker anzurichten. Dass es nicht dazu kam, war nur dem Zufall zu verdanken und einer stabilen, gut verriegelten Tür. Aber wieder einmal wurden Juden zum Ziel, wie schon so oft. Sicher, die dramatischsten Anschläge fanden in den letzten Jahren meist außerhalb Deutschlands statt. In Belgien, in Frankreich, in Dänemark oder in den USA. Während man sich in Deutschland in trügerischer Sicherheit wog. Und während man die Mahnungen und Warnungen nicht allzu ernst nehmen wollte. Trotz der steigenden Zahl judenfeindlicher Haltungen und trotz der zunehmenden Anfeindungen, der Beleidigungen, der körperlichen Übergriffe auf Juden. Man sieht es nicht, weil man es nicht sehen will. Und wenn man es doch sieht, weil es einfach nicht mehr übersehen werden kann, versucht man zu erklären, zu verharmlosen, abzuwiegeln, anstatt den Tatsachen ins Auge zu sehen und endlich zu handeln. Im Grunde war vielen klar, dass es nur eine Frage der Zeit sein würde, bevor es auch in Deutschland wieder zu Attentaten oder terroristischen Angriffen gegen Juden oder jüdische Einrichtungen kommen würde. Keiner wusste genau wann und keiner wusste genau wo. Aber dass irgendwann, irgendwo etwas passieren würde, war zu erwarten. Und zwar von uns Juden und den Sicherheitsbehörden gleichermaßen. Sicher, für viele war der Anschlag von Halle trotzdem ein tiefer Schock, eine Zäsur. Aber weshalb stehen wohl vor den meisten jüdischen Gemeinden Polizeistreifen? Weshalb werden viele Synagogen wohl besser bewacht als Geldhäuser? Weshalb gibt es wohl schusssichere Fenster und Schleusen, Zäune und Sicherheitspersonal? Aus Hysterie, Überempfindlichkeit oder Geltungssucht? Wohl kaum. Stattdessen fußen diese Entscheidungen auf Gefährdungsanalysen, Lageberichten und Einschätzungen der Sicherheitsbehörden. Und oft sind diese noch recht zurückhaltend. Vor kurzem erhielt ich eine E-Mail, in der jemand sein Entsetzen über den Vorfall in Halle zum Ausdruck brachte und schrieb, dass er bisher nicht verstanden habe, weshalb jüdische Gemeinden in Deutschland unter Polizeischutz stünden. Jetzt allerdings wisse er warum. Leider. In Halle war keine Polizei zum Schutz der jüdischen Gemeinde abgestellt. Noch nicht einmal am höchsten jüdischen Feiertag. Man habe nach Prioritäten entschieden und die Beamten daher andernorts eingesetzt, ließen die Verantwortlichen verlauten. Es war eine fatale Fehleinschätzung, die beinahe eine Katastrophe herbeigeführt hätte und am Ende 2 Menschen das Leben gekostet hat. Dass dafür niemand die Verantwortung übernimmt, spricht Bände. Nun jedenfalls ist die Zeit gekommen. Die rechte Renaissance ist da. Doch damit wir uns nicht falsch verstehen, ich sage nicht, dass eine neue Reichspogromnacht bevorsteht. Und ich behaupte auch nicht, dass wir vor einer Neuauflage des Dritten Reiches stehen. Das zu behaupten wäre abwegig. Das Nie wieder ist bei der Mehrheit tief genug ins Bewusstsein eingegraben, als dass man den gleichen Weg von damals noch einmal einschlagen würde. Politik und Zivilgesellschaft sind derzeit noch stabil genug. Die Widerstandsfähigkeit des deutschen Gemeinwesens ist noch relativ intakt. Noch. Aber wie lange noch? Vergegenwärtigt man sich nämlich, wozu der Mensch unter bestimmten Umständen, in bestimmten Situationen, getragen von bestimmten Ideologien fähig ist, dann sollte man sich besser nicht entspannt zurücklehnen. Macht man sich klar, wie schnell der Firnis der Zivilisation reißen kann, sollte einen das eher beunruhigen. Und sieht man sich an, in welch atemberaubender Geschwindigkeit sich eine Partei mit rechtsradikalen und sogar rechtsextremen Anleihen gerade in Deutschland etabliert, dann ist das ausgesprochen besorgniserregend. Werden sich die Ereignisse von einst wiederholen? Wird es eine Neuauflage des Dritten Reiches geben? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber wollen Sie es darauf ankommen lassen? Ich jedenfalls nicht. Hätte jemand vor 10 Jahren die politische Entwicklung Deutschlands vorhergesagt, hätte man ihn als Schwarzseher verlacht. Hätte jemand vor 10 Jahren prophezeit, dass anno 2019 eine rechtspopulistische Partei mit Anleihen zum Rechtsextremismus in allen Länderparlamenten sitzt, hätte man ihn für verrückt erklärt. Hätte jemand vor 10 Jahren behauptet, dass im Jahr 2019 gut 1/4 der Menschen in Thüringen eine Partei wählen, deren Spitzenkandidat ein faschistischer, völkischer Demagoge ist, hätte man ihn ausgelacht. Heute allerdings, im November 2019, lacht keiner mehr, außer den neuen, alten Rechten. Die Einschläge jedenfalls kommen näher und die Erschütterungen werden spürbarer, und zwar nicht nur für uns Juden. Schließlich reden wir nicht nur über den Antisemitismus, der in immer neuen Kleidern, in immer neuen Erscheinungsformen daherkommt und dabei doch nur eines ist, der altbekannte Hass auf Juden, weil sie Juden sind. Sondern wir reden über einen Rechtspopulismus, der immer gesellschaftsfähiger wird, der sein Schmuddelimage abgelegt hat und Eingang in Gesellschaft und Parlamente gefunden hat. Wir reden über den Rechtsextremismus, der in Gestalt von modern wirkenden, aber in Wahrheit revisionistischen, radikalen und menschenfeindlichen Ideen daherkommt. Und wir reden über die konkreten Ausformungen, die das antisemitische, verschwörungstheoretische und rassistische Gedankengut im Extremfall annehmen können. So wie in Wolfhagen, wo der hessische Regierungspräsident Lübcke erst vor wenigen Monaten von einem rechtsextremen Täter auf seiner Terrasse durch einen Kopfschuss niedergestreckt wurde. Und so wie in Halle, wo sich der judenfeindliche Wahn bahnbrach. Jedenfalls wäre es an sich schon schlimm genug, dass Parteien wie die AfD europaweit und gerade und ausgerechnet in Deutschland wieder Fuß gefasst haben. Zu einer realen Gefahr werden sie allerdings noch aus einem anderen Grund, indem sie ein Milieu schaffen, das den Schritt vom Reden zum Handeln vorbereitet und indem sie den ideologischen Nährboden für Radikalisierung und Extremismus bieten. Denn die jahrelange Verbreitung ideologischen Giftes, die immer wiederkehrenden verbalen Herabwürdigungen, Ausgrenzungen und Entwertungen von Menschen, Die Verachtung politischer Prozesse und Institutionen und die dauernden gesellschaftlichen Grenzverletzungen bleiben natürlich nicht ohne Wirkung. Ganz im Gegenteil. Stattdessen bilden sie eine Rechtfertigung für die Ausgrenzung und die Abwertung der angeblich Schuldigen. Sie legen der Wut und dem Hass ein gesellschaftliches Fundament, auf dem auch Radikale und Extreme einen sicheren Stand finden. Und sie schaffen eine Grundlage, um den Schritt vom Gedanken zur Gewalttat zu erleichtern. Ob all das in letzter Konsequenz beabsichtigt ist oder nur billigend in Kauf genommen wird, spielt letztlich keine Rolle, denn die Folgen sind dieselben. Die jüngsten Anschläge von Rechtsextremen sind deshalb auch keine Zufälle. Und es handelt sich auch nicht um verwirrte Einzeltäter, sondern um hasserfüllte Überzeugungstäter, die in ein dichtes Netzwerk rechter Strukturen eingebunden waren. Mal mehr in Blogs, auf rechten Internetseiten oder in Chats und mal mehr in der realen Welt. Es ist eine Szene, in der sich zunehmend das Gefühl verbreitet, dass es Zeit ist, das Heft des Handelns endlich in die Hand zu nehmen. Umso mehr kommt es nun auf die Sicherheitsbehörden, auf die Politik und vor allem eine starke Zivilgesellschaft an. Denn einerseits müssen die Extremisten die unbedingte Entschlossenheit des Rechtsstaates spüren und andererseits darf unter keinen Umständen der Eindruck entstehen, dass Ideologie und Vorgehen der rechten Kräfte von der Politik oder der Gesellschaft hingenommen werden. Oder schlimmer noch, von der Gesellschaft mitgetragen werden. Die Zeit dafür läuft langsam ab und die Einschläge kommen immer näher. Ich wünsche Ihnen trotzdem oder gerade deswegen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.
Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, über den 9. November und die rechte Renaissance. Diese Ansprache, wie auch die ganze Sendung Jüdische Welt, gibt es als Podcast. Beides finden Sie bei hr2kultur.de oder bei iTunes. Die monatliche Sendung Jüdische Welt geht damit zu Ende. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Hier in hr2 Kultur geht es weiter nun mit der Klassikzeit.